Jeder spricht über Schönheit, aber fast niemand ehrlich darüber. Das wollen wir ändern. Wir stellen die Fragen, die sich sonst kaum jemand zu fragen traut und geben ehrliche Einblicke in eine Welt, über die oft nur oberflächlich gesprochen wird. Willkommen bei Aesthetic Insights, dem Podcast, der hinter die Kulissen der modernen ästhetischen Medizin blickt. Gespräche, die unter die Haut gehen, mit führenden Expertinnen und Experten des Kurzbari-Zentrums. Mein Name ist Viktoria Eineter. Schön, dass Sie heute dabei sind. Heute sprechen wir über einen der spannendsten Shifts in der ästhetischen Medizin, warum Fettabsaugung nicht mehr das ist, was es einmal war und warum es nicht nur mehr ums Verändern geht, sondern um das gezielte Formen und Designen des Körpers. Bei mir ist heute Dr. Salabian, einer der führenden Spezialisten auf dem Gebiet des Bodycontourings. Herr Doktor, Sie gelten ja als absolute Koryphäe auf Ihrem Gebiet. Deshalb starten wir direkt mit der Frage, wie kam es dazu?
Na ja, erst einmal danke für die Vorschusslorbeeren. Wie kam es dazu? Wie halt es immer dazu kommt? Also es war eigentlich ein bisschen auch Zufall, vielleicht auch nicht. Ich war immer schon sehr interessiert an plastischer Chirurgie, Ästhetik, schon wie ich mein Studium angefangen habe. Habe nie gedacht, dass ich irgendwann nur Körperformung machen werde, aber über die Jahre hat sich das einfach so entwickelt. Ich hatte vor so gut so 12, 13 Jahren als fertiger Facharzt für plastische Chirurgie, der halt so das ganze Spektrum rauf und runter gemacht hat, von der Rekonstruktion, Gesichtschirurgie, Brustchirurgie, einfach Kollegen aus Südamerika immer wieder bei internationalen Kongressen gesehen mit einfach atemberaubenden Vorher-Nachher-Bildern, also was ganz anderes in der Körperformung, als ich es bis dato gekannt habe, also dass man nicht nur eine Vorwölbung irgendwie kleiner macht, sondern da waren Körper, die waren gemeißelt, ein gemeißeltes Sixpack, unglaubliche Konturen, schöne Proportionen, aber trotzdem natürlich. Und so bin ich halt irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen und das hat irgendwie das Feuer in mir geweckt und die Leidenschaft. Und jetzt habe ich halt das gefunden, was so mein Hobby und mein Beruf verbinden kann, medizinisch zu arbeiten, aber Körper versuchen, kunstvoll, natürlich, proportionsgerecht zu konturieren.
Stimmt es, dass Sie österreichweit zu den Ärzten mit den meisten Eingriffen im Bereich Bodycontouring zählen?
Ich kann sie nicht wirklich sagen, weil ich ja nicht die Zahlen der anderen Kollegen kenne, aber ich glaube, wenn ich so vergleiche in etwa mit den Zahlen meiner internationalen Kollegen, gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, auch durch die Spezialisierung, weil ich mich einfach auf ein Topic spezialisiert habe und nicht heute eine Nase, morgen eine Brust und dann wieder was anderes operiere. Wenn man 2,5 Tage die Woche operiert und das über viele Jahre hinweg, nur Körperkonturierung, dann ist es relativ einfach.
Was operieren Sie da am allerliebsten?
Naja, das kann man gar nicht so sagen. Es ist nicht auf eine Region beschränkt, sondern am liebsten habe ich halt, wenn ich Patienten im Rahmen der Beratung mal selektiert habe, ob ich deren Wunsch auch wirklich erfüllen kann. Patienten, wo ich denke, dass ich deren Wunsch wirklich optimal erfüllen kann, wo ich einfach denke, ich werde ein sehr gutes Ergebnis bekommen. Das macht mir am meisten Spaß.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Vorher-Nachher-Ergebnis dann ja auch wunderschön ist, weil man bei so manch bedeutendem Moment dabei sein kann.
Ja, das stimmt definitiv. Und das ist das Schöne an unserem Beruf. Also in der, ich würde sagen, klassischen Medizin heilt man Erkrankungen, was wunderbar ist und das Wichtigste wahrscheinlich ist für die Gesundheit und für die Menschheit. Aber in meinem Beruf, also wir bekommen gesunde Patienten, aber wir schaffen in der Regel sie, ihnen etwas zu geben, was sie noch glücklicher macht in ihrem Leben. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr tolle Sache. Das kann man halt im Krankenhausleben nicht wirklich erleben, dass er jemanden besser macht, als er zu einem gekommen ist.
Wenn wir schon beim Thema sind, es gibt ja Patientinnen und Patienten, die ja wirklich hart trainieren, auf ihre Ernährung achten, absolut fit sind, aber dennoch unzufrieden. Mhm. Was hat sich im Profil ihrer Patientinnen und Patienten im Laufe der letzten Jahre geändert?
Also was ganz wichtig ist, es ist bis heute so, dass viele, viele Patienten, auch Ärzte, manchmal noch immer denken, dass eine Fettabsaugung für Leute ist, die fettleibig sind oder dick sind. Man kann dort, wo viel Fett ist, immer viel absaugen. Das heißt aber nicht, dass man da einen Adoniskörper davon bekommen wird. Ja, man kann eine Masse reduzieren. Für eine Gewichtsreduktion gibt es medizinisch bessere Maßnahmen heutzutage als eine Fettabsaugung. Fettabsaugung, so wie ich sie verstehe, das Body Contouring, ist wirklich jemandem zu helfen, der an sich einen gesunden Lifestyle hat, im Gewichtsbereich dort ist, wo er sich wohlfühlt, aber von der Natur aus einfach Stellen hat, wo er resistente Fettzellen hat, die einfach nicht so einfach weggehen. Und dem einfach diesen letzten Schliff zu geben, das macht halt auch wirklich Spaß. Also man kann nicht aus jedem Körpertyp machen. Wir müssen die Patienten wirklich exakt analysieren und dann wirklich sagen, was machbar ist. Deswegen müssen wir auch die Patienten wirklich sorgsam aussuchen und ihnen vorsagen, was in ihrem Fall wirklich möglich ist.
Weil Sie gesagt haben, jetzt schon zweimal erwähnt haben, auswählen. Mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, viele Patienten werden auch abgelehnt, wenn sie wirklich den Eindruck haben, dass man da nichts machen kann.
Genau, also das lernt man auch in seiner chirurgischen Laufbahn als ästhetischer Chirurg quasi, dass wir nicht jeden Eingriff, den der Patient wünscht, auch wenn wir so machen könnten, ihm nicht das Ergebnis geben, was er wahrscheinlich davon erwartet. Also ich mache keine Eingriffe mehr, damit ich sie mache und dem Patienten diesen Wunsch erfülle. Ich mache sie nur wirklich, wenn ich wirklich seiner Vorstellung gerecht werden kann. Und dafür muss man leider Patienten wirklich selektionieren. Und die hören nicht gerne ein Nein. Aber ich meine, das ist verantwortungsvoll und das ist das Wichtigste, weil ich habe nichts davon, eine OP jemanden zu machen, die zwar am Papier gut gelaufen ist, aber nicht das Ergebnis bringt, das der Patient sich eigentlich gewünscht hat.
Würden Sie sagen, dass das perfekte Körperideal heutzutage durch Disziplin überhaupt noch erreichbar ist?
Ich würde sagen, bei gewissen Menschen schon. Ja, es kommt immer davon, was man auch für eine Geschichte hinter sich hat. Ja, ein Körper, deswegen mache ich ja immer eine gute Anamnese. Also das spielt sich ja nicht im Hier und Jetzt ab, sondern jeder hat eine Geschichte nach sich. Eine Frau nach 2, 3 Schwangerschaften, wo sie das Gewebe überdehnt hat, auch wenn sie fleißig alles macht, da wird sich nicht mehr alles rückbilden können. Nicht jeder hat so genetisches Glück, dass sich alles perfekt zurückbildet. Wenn jemand früher einfach fettleibiger, dicker war, er hat einfach einen gewissen Hautüberschuss, eine Hautlaxizität, die er selber nicht wegbekommen kann. Wenn man genetisch gesegnet ist und auf seinen Körper immer aufpasst, regelmäßig Sport macht, wie ein Top-Athlet lebt, dann wird man vielleicht zu den Top 1% gehören, die das von Natur aus haben. Aber beim Rest kann man und darf man durchaus nachhelfen.
Weil Sie die Frauen nach Schwangerschaften angesprochen haben, was ist der häufigste Body Contouring-Eingriff, der da vorgenommen wird nach Schwangerschaften?
Bei den Damen ist es so, also durch die Schwangerschaft nicht immer, aber da sind gewisse Hormone ja im Spiel. Es gibt ja, ich würde sagen, Maximalbelastungen im Rahmen des Wunders der Natur, was da passiert. Der Bauch, die Bauchmuskulatur, das sind schon Bereiche, die sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wenn die nach gut einem Jahr nach einer Schwangerschaft nicht wirklich ideal zurückgebildet haben, wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Das heißt, es bleibt manchmal Hautüberschuss, der entfernt werden muss im Sinne einer Bauchdeckenplastik oder die Muskelwand ist einfach noch immer geschwächt und die muss wieder gestrafft werden. Also man kann diesen Damen oft helfen, wieder den Körper von früher zu bekommen. Aber das sind für die Patienten natürlich schon auch aufwendige Operationen, die wir da machen müssen.
Welche konkreten Entwicklungen beobachten Sie aktuell zusätzlich noch in der ästhetischen Medizin, also auf Ihren Bereich betreffend?
Also ich würde sagen, wir leben in einer tollen Zeit, was Körperkonturierung angeht, weil es passieren einfach enorm viele Sachen so rund um den Globus. Die Südamerikaner sind immer ein bisschen vor uns quasi, die machen halt immer, sind so die Vorreiter in der Körperkonturierung, aber auch wir in Europa, wir holen deutlich auf, zwar wie immer ein bisschen konservativer und langsamer, aber es gibt so viele innovative Techniken mittlerweile, so viele Neuheiten, also so viele neue Geräte, spezielle Arten von Lasern, wo wir viele Straffungen mittlerweile mit Lasern durchführen können, simultan zur Absaugung, ohne zu schneiden, Hybridtechniken, wo ich teilweise noch schneide, aber auch viel mit den Lasern arbeite. Also es ist unheimlich viel gerade am Weltmarkt zu tun, auch mit Fetttransplantationen in Muskulatur, damit man die Muskulatur bei Männern mehr rausbringt. Also diese Körperformung erlebt gerade wirklich eine Blüte. Man muss natürlich selektieren und nach Sicherheit bedacht sein bei dieser Selektion. Man darf kein wilder Cowboy sein und einfach Sachen probieren nachzuahmen, die man irgendwo gesehen hat. Aber eben, nachdem es da Vorreiter gibt und es auch immer wissenschaftlich evaluiert werden sollte, ist es eine tolle Zeit als Körperkonturierer, weil es tut sich einfach so viel auf diesem Weltmarkt und deswegen muss ich auch permanent in der Weltgeschichte unterwegs
sein. Das wollte ich gerade sagen, weil im Rahmen meiner Vorbereitung wurde mir gesagt, dass wir heute lucky sind, dass Sie überhaupt da sind, weil Sie ja nonstop im Flieger sind und sich fortbilden und immer wieder auf Kongressen sprechen. Und also deswegen freut mich das heute umso mehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Welche Rolle würden Sie sagen, spielen konkret Linien und Proportionen und Definitionen? Mhm. Also ist das individuell zu sehen oder gibt es da eine Regelung?
Das ist das Um und Auf. Also wir als Chirurgen dürfen nicht in Menge, Masse oder so denken, was Patienten ja oft fragen oder wie viel Liter saugen sie ab oder wie viel von der Haut entfernen sie. Also wie viel ist nur im zweiten Rang wirklich wichtig. Relevant ist quasi, dass wir Harmonie herstellen, Proportionen herstellen, natürliche Ergebnisse. Ein schöner Körper ist wie ein Kunstwerk, ist halt von den Proportionen, von der Harmonie her ideal. Es kommt nicht darauf an, einen Rekord aufzustellen in der Absaugmenge oder in der Straffung, weil das führt an sich meistens zu unnatürlichen, unschönen Ergebnissen oftmals, die auch mehr zu Komplikationen neigen. Also man muss, und das ist das Schöne an diesem Beruf, man muss schon auch wirklich kreativ sein. Man muss nicht nur OP-Techniken sind eine Sache, aber man muss einfach in der Analyse angefangen schon lernen, Körper zu analysieren, vom Knochenbau, Muskulatur, Fett, Haut, Weichteile, an die Proportionen des Körpers zu denken und dann überlegen, einen Plan zu machen für die Patienten, den sie selber schwer machen können. Sie haben oft eine Idee, was man machen könnte. Wir müssen dann wirklich schauen, manchmal können wir viel mehr den Patientinnen geben, als sie sich vorstellen könnten. Manchmal ist es aber auch viel weniger, was wir machen können. Aber eben da ist es wichtig, dreidimensional zu denken. Wie ein Künstler wirklich zu denken.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Würden Sie sich eher als Chirurg oder als Künstler bezeichnen?
Nein, ich bin eindeutig Chirurg und Arzt, aber ich würde sagen, ich kann meine künstlerische Ader in dem Sinne ausüben. Also ich wäre nicht der Richtige für Sie, Skulpturen im Garten zu basteln oder Bilder zu malen für Sie. Das können andere sicher besser. Aber ich habe es halt geschafft, medizinische, operative Schritte wie ein Künstler teilweise zu sehen oder von der Planung angefangen bis zu dem, was ich machen möchte, versuchen einfach wirklich einen Plan zu machen, der nicht nur rein funktionell wie ein Ingenieur funktioniert, auch das muss man haben. Man muss auch lernen, sich das antrainieren, ein künstlerisches Auge zu haben, wenn man Körper analysiert, auch im OP, wenn man seine Ergebnisse kontrolliert. Das muss man quasi wirklich lernen.
Gibt's Ihrer Expertise nach so etwas wie den idealen Körper? Weil Sie sehen ja wirklich sehr, sehr viel, kann ich mir vorstellen.
Ja. Also idealer Körper, es ist wie immer Schönheit, ist halt immer sehr subjektiv, ist halt vielen Trends, abhängig von vielen Trends. Es ändert sich ja auch. Also ich vergleiche in vielen meiner Vorträge, sage ich den James Bond quasi von vor 30 Jahren und wenn man sich den anschaut, sein Bauch ist flach und schön, aber quasi er hat jetzt kein Sixpack oder ähnliches. Schönheitsideale heutzutage sind viel athletischer, viel fitter. Also Schönheit verändert sich, Schönheit ist relativ, Schönheit ist im Auge des Betrachters. Die Lateinamerikaner haben ein anderes Schönheitsideal als wir in Zentraleuropa oder in Südostasien. Man muss es einfach schaffen, quasi Schönheit ist schon was Generelles. Man weiß ja auch von Studien, dass zum Beispiel Kinder als oder Säuglinge, Babys, die Bilder von schönen Menschen sehen, die auch länger beobachten, also ohne einen äußeren Einfluss. Also der Mensch sucht schon nach Schönheit, also es muss schon eine geheime Formel für die Schönheit geben. Aber Schönheit hat auch immer was Individuelles und das ist auch eine Art, wie ein Künstler zu denken. Wir müssen immer die Schönheit im Patienten auch suchen und überlegen, wie wir die ans Tageslicht bringen.
Aber das hat doch viel mit Symmetrie zu tun.
Auf jeden Fall. Also eine perfekte Symmetrie ist zum Beispiel nicht immer schön. Also da würde ich sagen, sonst würde KI mich bald ablösen. Man hat auch hier Tests gemacht und zum Beispiel hübsche Gesichter von Brad Pitt, Angelina Jolie in der Hälfte gesplittet und wirklich gespiegelt. Und dann hat man gesehen, dass die perfekte Symmetrie eigentlich nicht besser ausschaut. Die schauen dann echt eher so wie eine Barbie oder wie ein Roboter aus. Aber gewisse Harmonien und gewisse kleine Asymmetrien, die sich aber wieder als Ganzes ausgleichen, wenn das alles als Konzept stimmt, dann empfinden wir das als schön.
Weil Sie vorher davon gesprochen haben, dass sich das international unterscheidet, Ästhetik. Was sind da die größten Unterschiede? Beispielsweise ein europäisches Verständnis von einem südamerikanischen oder zum Beispiel südlateinamerikanischen.
Also muss ich das immer so vorstellen, die Südamerikaner sind halt, auch USA neigt sehr stark dazu zu Übertreibungen. Also da ist Natürlichkeit nicht immer Nummer eins. Die wollen teilweise am Körper operiert ausschauen. Die wollen ein enorm großes Gesäß oder rundes Gesäß. Meine Patienten haben Angst davor. Meine wollen sportlich, athletisch ausschauen, als ob sie halt unheimlich viele besondere Fitnessübungen jetzt machen und deswegen das Gesäß so ausschaut. Also die wollen eher so diesen athletischen, natürlichen Look haben. Die Südamerikanerinnen, die wollen, dass es übertrieben ausschaut. Die wollen, dass jeder hinschaut und weiß, die haben hier etwas machen lassen. Und diese Trends bemerkt man halt. Das ist auch in anderen Körperregionen so, aber im Körper bemerke ich das extrem stark, muss ich sagen.
Fangen die auch früher an, oder?
Ja, die sind viel offener dazu. Die sind auch viel bereit, viel mehr zu investieren. Dort ist es halt relativ normal. Man investiert fast alles in seinen Körper. Wenn man den Körper auch permanent wirklich herzeigt, der Leistungsdruck mag vielleicht höher sein in der Gesellschaft. die Auswahl an Chirurgen, die das dort anbieten, ist wahrscheinlich auch viel höher. Also das sind so alles Gründe, warum das wahrscheinlich dort viel mehr gemacht wird.
Wie definieren Sie persönlich modernes Body Contouring auch im Hinblick auf High Definition?
Also modernes Body Contouring ist für mich wirklich Körper zu analysieren. Das passiert in der Beratung. Den Wunsch des Patienten anzuhören, was er sich wirklich wünscht. Das dauert immer manchmal, bis ich wirklich verstehe, was der Patient exakt von mir will. Und dann zu überlegen, wie ich ihm quasi dreidimensional diesen Wunsch erfüllen kann und ihm ein langanhaltendes, natürliches Ergebnis geben kann, aber trotzdem mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Was heißt das ganz exakt? Also ein Bauch nach einer Bauchdeckenstraffung. Er soll nicht nur straff sein, weil jeder Bauch, den man so unten zieht und zusammennäht, der ist straff. Aber das heißt nicht, dass der schön ausschaut, ästhetisch ausschaut. Ein schöner Bauch hat schöne Linien, dezente, natürliche Linien. Er fällt über dem Nabel leicht ein, er fällt seitlich ein bisschen ein, wo die Bauchmuskulatur ist. Und wenn die Patienten in Licht und Schatten gehen, also in die Sonne gehen, am Strand gehen, muss man auch diese Lichtschattenreflexe auf diesen Körpern sehen. Dann schaut ein Körper wirklich schön aus. Und das nennt man wirklich High Definition.
Weil Sie auch vorher gesagt haben, dass viele Patientinnen konkrete Vorstellungen haben. Ist es wirklich so, dass die Patientinnen und Patienten mit Bildern kommen und sagen, so hätte ich es gern?
Genau, also es ist ganz häufig so, Patienten kommen gerne mit Bildern und zeigen das. Wenn der Körpertypus gleich ist, dann kann man das wahrscheinlich machen. Aber jeder Körpertypus ist halt einfach Knochenbau, Muskulatur, manchmal sogar einfach das knöcherne Gerüst kann ganz anders sein, dann kann man einfach in den Hautweichteil niemals dieses Ergebnis erreichen, was die andere Person hat. Deswegen ist ja diese individuelle Beratung auch so wichtig. Auch wenn Patienten Bilder sehen, es ist manchmal kann ich mehr machen, als die Patientin im Bild eigentlich sehen würde oder wünschen würde, aber da ist es eben, ich würde sagen, 50% unseres Erfolges passiert eigentlich bei der Beratung. Zu sehen, geht das oder geht das nicht. Es wird immer mehr, dass Patienten mit Vorstellungen kommen, was auch, finde ich, per se an sich gut ist, weil man Patienten sehen, was theoretisch möglich ist. Wenn sie Bilder von mir persönlich sehen, sehen sie, was halt bei diesem Körpertypus theoretisch möglich ist. Und das werde ich im Durchschnitt wahrscheinlich geben können. Aber nach der Analyse kann ich es ja dann zu 100% immer sagen.
Das ist ein Wahnsinn. Das klingt für mich total aufregend. Hat das aus Ihrer Sicht überhaupt noch was zu tun mit dieser klassischen Fettabsaugung von früher?
Überhaupt nicht. Ja, also und das wird halt heutzutage noch immer verwechselt, muss man ganz ehrlich sagen. Also viele benutzen das auch als Modenamen, High Definition, und machen aber halt eine klassische Fettabsaugung. Also eine klassische Fettabsaugung war in den 80er Jahren, wie sie quasi auf den Markt kam, typischerweise in örtlicher Betäubung. Und es war schon toll damals, dass man durch kleine Einstiche halt Fett wegnehmen konnte und eine Vorwölbung am Bauch kleiner bekommen hat. Aber das ist eigentlich Lichtjahre entfernt von dem, was wir jetzt wirklich machen im Body Contouring, wo wir intern mit diversen Lasern arbeiten, mit Ultraschall arbeiten, Fett einbringen in Muskulatur, Körper wirklich komplett von Grund auf neu formen und auch versuchen, natürlich zu formen. Also es ist wirklich ganz was anderes. Ich sage immer, es ist wie Autos. Man kann verschiedene Autos miteinander vergleichen, aber ein Auto ist nicht das gleiche Auto. Also es gibt einen VW Käfer und es gibt einen G-Klasse Mercedes. Es sind ganz unterschiedliche Autos.
Sie haben vorher das dreidimensionale Modellieren angesprochen. Also für mich als Laie, was bedeutet das? Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen.
Ja, also muss ich mir vorstellen, ein Körper, wenn man ihn wie einen Künstler sieht, denkt man dann quasi, ist eine Skulptur. Wenn ein Künstler eine Skulptur formt, also die Griechen haben ja die schönsten Skulpturen formen können damals, muss man sagen. Und da ging es eben um Proportion, um Natürlichkeit. Man hat halt wirklich gesehen, dass quasi Licht und Schatten, wenn man diese Skulpturen anschaut, wirklich perfekt so natürlich fällt, dass diese Figur oder diese Skulptur wie echt ausschaut. Auch in Bewegung, dass sie wie in echt ausschaut. Und das ist eben wichtig, dass eben das nicht statisch nur im Tisch oder im Stehen gut ausschaut, also zweidimensional, sondern auch wenn der Patient in Bewegung ist, alles gut ausschaut und natürlich ausschaut. Also das ist eben das Besondere. Eine Straffung, wenn Sie Haut entfernen und zusammennähen, ist die Haut gestrafft, aber die hat noch lange keine dreidimensionale schöne Form. Die ist wie ein Spanntuch gespannt, aber die richtig schöne Form kriegen Sie erst, wenn Sie im Bereich des Fettgewebes die Modellierung durchführen.
Sie haben vorher auch angesprochen, Radiofrequenz oder Ultraschall, Helium, Plasma. Können Sie uns da kurz mitnehmen oder im Detail erläutern, was passiert da genau?
Ja, also es hat sich jetzt in den letzten, würde ich sagen, 30 Jahren einfach enorm viel getan. Also es hat angefangen mit klassischen Lasern, die unter der Haut viel verwendet worden sind. Die sind eigentlich wieder fast komplett weggekommen. Dann hat die Radiofrequenz dieses Feld erobert, aber da gibt es halt ganz verschiedene Arten von Radiofrequenz. Derzeitig ist meines Erachtens nach, und auch wenn man jetzt so die FDA beurteilt, die so die strengste Behörde in den USA ist, ist jetzt quasi Helium-Radiofrequenz, Plasmatechnik so das Beste nach einer Liposuktion für die Rückstraffung des Gewebes, auch die schonendste und sicherste Technik, weil eben sonst hätte sie nicht das FDA-Approval bekommen als einziges von allen Geräten am Weltmarkt. Das ist eine Technik, die additiv zur Absaugung dazukommt. Also die Absaugung wird per se als Ganzes durchgeführt. Am Ende wird mit einer Sonde, die unter den Körper kommt, dort, wo man abgesaugt hat, diese Helium-Plasma-Radiofrequenz eingeführt. Und das führt zu einer zusätzlichen Schrumpfung des Gewebes, damit man halt auch stabilere Ergebnisse hat. Also ich vergleiche das immer, wenn jetzt ein Friseur eine ganz tolle Ballfrisur jemandem machen würde, am Ende tut er seinen Haarfixierer drauf, damit die Frisur auch standhaltet. Diese Haarfixierer sind halt diese Laser, die ich verwende. Die stabilisieren innen mein Ergebnis, damit es auch allalong so bleibt. In Wahrheit helfen die sogar, das Ergebnis besser schrumpft. Und die Schrumpfung macht einen Großteil dieser Körperdefinierung auch aus. Nicht nur das Fett an der richtigen Stelle wegzunehmen, sondern die Hautweichteile zu motivieren, dass sie sich besser an den Körper anlegen.
Was haben wir da für eine Nachwirkzeit? Also
man hat einen Soforteffekt, weil am Ende ist es Hitze, die ins Gewebe reinkommt. Und Hitze im Gewebe kann man vergleichen, wenn man ein Steak in die Pfanne haut, merkt man auch sofort, dass sich das irgendwie die Fasern ein bisschen zusammenziehen. Das hat man so als Instant Tissue Reaction. Aber man induziert, also man motiviert quasi die Kollagenfasern, einfach eine Kollagenneogenese zu machen. Das heißt einfach, diese Kollagenfasern können bis zu 9 Monaten noch motiviert sein, sich zu verbessern, zu verstärken, sich besser zu ordnen, ein besseres Remodeling zu machen. Dadurch sage ich immer, bis zu 9 Monaten können wir noch sehen, wie weit sich das Gewebe durch diese Behandlung verbessert hat.
Es wirkt nach sozusagen.
Genau.
Welche Faktoren sind sonst noch entscheidend für ein optimales Ergebnis nach einem operativen Eingriff bei Ihnen?
Also ich sage immer, egal wie viel Mühe ich mir gebe im OP und ob das 1 Stunde oder 5 Stunden oder 6 Stunden dauert, also die Nachbehandlung findet halt nach der OP statt. Das heißt, gerade bei körperformenden Eingriffen, ich kann ja niemanden davor schützen, zuzunehmen oder 50 Kilo zuzunehmen. Fettzellen, die weg sind an einer Stelle, die sind für immer weg. Also die Grundkörperform ist geändert, aber der Patient, wenn er zunimmt, dann wird er halt woanders zunehmen und er wird einfach nicht so ideal ausschauen, wie es eigentlich ausschauen würde. Da haben es meine Kollegen in der Nasenchirurgie einfacher, wenn jemand eine schiefe Nase hat oder einen Nasenhöcker hat und der macht ihn weg ordentlich und es heilt gut. Wenn der 5-6 Kilo zunimmt, wird die Nase genauso gerade sein und genauso gut ausschauen. Bei der Körperkontrollierung 5 Kilo rauf, runter, ändert natürlich das Ergebnis. Also es ist wichtig, deswegen muss ich auch da die Patienten aussuchen, dass sie stabile Gewichtsverhältnisse haben, nicht vorhaben, noch 30 Kilo abzunehmen, nicht vorhaben, 30 Kilo zuzunehmen. Das ist immer ein ganz entscheidender Faktor und ich sage immer, ich übergebe ihnen etwas und sie müssen natürlich wie immer auf ihren Körper drauf aufpassen. Also man muss halt einen gesunden Lifestyle haben. Ein Körper ist halt ein Körper, der arbeitet permanent, Tag und Nacht. Wenn Sie mehr Sport machen, werden Sie noch bessere Ergebnisse kriegen. Weil es ist keine Lösung, nichts zu machen.
Also das aber ist das definitiv. Heißt praktisch jetzt zusammenfassend, wenn Sie Fett entfernen, dann rüstet der Körper an dieser Stelle das Fett nicht mehr nach, aber an anderen Stellen.
Ja, es ist eh interessant. Also das ist eh die häufigste Frage so bei der Beratung. Also man kann medizinisch schon sagen, Fettzellen, die entfernt sind, sind für immer weg. Anders als zu- und abnehmen, da werden Zellen kleiner und größer. Also deswegen, wenn man abnimmt, werden die kleiner, wenn man zunimmt, werden sie wieder größer. Wenn jemand unharmonisch ist, also dann brauche jetzt mehr Fettzellen als überall anders, ich nehme es ihm weg, ist er quasi wie auf Null gestellt. Heißt sogar, wenn er zunehmen würde, was ich ihm nicht empfehle, nimmt er sehr gleichmäßig zu. Früher hat er immer alles direkt in seinem Bauch gespeichert, er wäre immer größer geworden. Es ist aber so, dass quasi der Körper nicht kompensatorisch jetzt an einer anderen Stelle zunimmt, wenn ich ihn absauge, auch wenn ich extreme Mengen absauge. Man muss schon wirklich zunehmen. Und der Körper benutzt immer die Fettzellen, die im Körper noch vorhanden sind, als Speicher. Und dort wird halt Fett dann geparkt und im Sinne von Volumen größer.
Genetik und Hautqualität, was?
Ganz wichtig. Also jeder hat unterschiedliche Genetik, also jeder hat quasi, und dementsprechend baue ich auch meine Operationspläne halt ganz anders auf für Patienten. Also es gibt viele genetische Sachen, die wir sehr gut austricksen können. Also viele Sachen, wo ich behaupte, das würde der arme Patient oder Patientin niemals auf eigenem Wege schaffen, können wir ausschalten. Ja? Also das kann quasi mit der Operation eliminiert werden. Es gibt aber auch genetische Sachen, wenn einer einfach ein extrem schwaches Bindegewebe hat, ja, dann trotz vieler Techniken, wir können es verbessern, aber wir können ihm niemals das Ergebnis geben, quasi, dass einer bekommen hätte, der ein mittelgutes Gewebe hat. Ja.
weil Sie Bindegewebsschwächen schon erwähnt haben. Ich kann mir vorstellen, in Ihrem Alltag wird Zellulite oder Lipödeme auch eine Rolle spielen bei Ihren Patientinnen. Inwieweit kann man das behandeln?
Zellulite oder auch Zellulitis, wenn man es halt auch korrekt nennt, ist eine Bindegewebsentzündung, so wie eine Arthritis, eine Gelenksentzündung. Also heißt, es gibt keine chirurgische Lösung dafür. Man kann Zellulite-Eindellungen manchmal operativ durch diese Techniken mal lösen. Man kann aber niemals wirklich das Bindegewebe austauschen. Also alles, was ich mache rund um die Körperformung, da geht es wirklich um die Körperform. Ich sage nie meiner Patientin, ich kann ihre Zellulite auch mitheilen. Viel ist Genetik, viel ist Ernährung. Manche reagieren eben, dass diese Fasern sich einfach eben entzündlich verändern und damit auch zu diesen Unregelmäßigkeiten kommen. Es ist extrem schwierig zu behandeln, deswegen gibt es auch bis heute keine wirkliche chirurgische Lösung dafür. Ich sage immer, ich kann es meistens downgraden im Sinne einer Operation, also ich kann es nebenbei zum Körperformen etwas verbessern, aber langfristig gibt es hier noch immer keine ideale Form. Ja. Und 90% der Damen leiden leider unter Zellulite, gering und mehr unterschiedlich.
Wenn Sie jetzt einen neuen Körper formen, und der Heilungsprozess ist zu Ende, kann man den aber dann nachher sportlich wieder belasten? Kann man dann trotzdem noch mit Sport formen, obwohl er im Vorfeld operativ geformt wurde?
Auf jeden Fall. Es gibt jetzt Sachen, die nicht formbar wären. Eben eine hängende Haut wird sich halt niemals auch durch Sport nie wieder zurückbilden, wenn sie nach 6 Monaten, 9 Monaten sich nicht ausreichend zurückgebildet hat, müssen wir chirurgisch nachhelfen. Wenn ich jemanden forme quasi, es gibt ja Leute, die sind so slim fat, also die sind ja an sich dünn, aber die machen halt null Sport, haben kaum eine Muskulatur. Ich kann ihm halt schon das Maximale von der Formung, was ich machen kann, geben, aber er müsste schon noch ein bisschen Sport machen, dass er diesen Tonus hat. Also die Kombination mit einem gesunden Lifestyle, wo halt regelmäßiger Sport dabei sein sollte und gute Ernährung, gibt halt das beste langanhaltende Ergebnis und sicher ein superes Ergebnis zu jemandem, der einfach gar nichts danach macht. Ja.
Wenn Sie uns jetzt mal so mitnehmen, also wir sind jetzt beim Beratungsgespräch und wir wurden uns einig und es ist klar, was gemacht wird, was sind dann die nächsten Schritte?
Also eben wichtig ist, dass wir beide uns halt verstehen. Was heißt das? Also we should be on the same page. Also Sie sagen mir, was Sie stört und ich erkläre Ihnen, wie ich das wahrscheinlich beheben kann. Manchmal kommen Patienten schon mit der Lösung fürs Problem, also kommen schon mit einer OP-Technik und dann sage ich, ja, das geht zwar allgemein, aber in Ihrem Fall wäre das wahrscheinlich nicht so gut. Ich kläre alle meine Patienten quasi gleich schon über den ganzen Ablauf auf. Also man muss ja auch planen, muss sein Leben planen. Was ist die Operation? Was ist die Tragweite? Was sind Risiken, Komplikationen? Was ist die korrekte Nachsorge? Wann können Sie wieder Sport machen? Wann können Sie Ihre Kinder abholen von der Schule, Kindergarten? Wann gehen Sie wieder zur Arbeit? Die Patientin muss das alles wissen. Wenn sie all diese Informationen hat, dann soll sie sich überlegen, wann das für sie gut planbar wäre. Dann habe ich in der Regel immer davor nochmal ein Vorgespräch vor der OP, wo wir einfach medizinische Checkups und alles andere machen, nochmal letzte Fragen durchgehen. Ich möchte immer Patientinnen, die bei mir operiert werden, dass die wirklich tiptop über die Thematik aufgeklärt, beraten sind, sodass sie diese Reise, diese Operation oder Behandlung einfach im Vorhinein schon ganz gut wissen. Jeder Patient ist anders. Die eine wird es als einfacher empfinden, die andere wird mehr schwellen, die andere wird weniger schwellen. Jeder ist auch von den Schmerzen wirklich extrem unterschiedlich, aber ich möchte Ihnen einfach am Anfang schon das Ganze erklären und die Patientin entscheidet dann, wann sie das Ganze haben möchte.
Inwieweit entscheiden Sie oder unterscheiden Sie zwischen Dämmerschlaf und Vollnarkose? Hat da die Patientin oder der Patient auch Mitspracherecht oder geben Sie das vor konkret?
Also auf jeden Fall. Ich möchte halt immer für alle meine Patientinnen immer die ideale Behandlungsmethode entscheiden dürfen. Und die müssen mir halt auch vertrauen aufgrund meiner Erfahrung, dass ich sie auch für sie finde. Es gibt Patientinnen und Operationen, die kann man wirklich in beiden Formen machen. Wird beides gehen. Wenn halt jemand eine Präferenz hat, dann sage ich, besprechen Sie es noch mit unseren Anästhesisten, Narkoseärzten, Sie können das sich wirklich aussuchen. Manchmal empfehle ich jedoch eine ganz konkrete Version und sage, das ist einfach in dem Fall die bessere Variante. Und das heißt nicht, dass jeder Arzt auf der Welt das so machen muss, aber wissen Sie, wir Ärzte machen halt unterschiedliche Sachen in diesen Operationen und natürlich kann man auch vieles in örtlicher Betäubung machen oder ähnliches, aber manchmal brauche ich nur mal eine Vollnarkose für die Sachen, die ich der Patientin anbiete und da muss die Patientin auf viele, viele Operationen und Erfahrungen von mir vertrauen, dass ich für sie die beste und sicherste Methode aussuche.
Nach dem Eingriff, wann ist man wieder gesellschaftsfähig oder wie lange darf man beispielsweise keinen Sport machen, wann Ausfallszeiten?
Man muss rechnen, so zwischen 2 bis 4 Wochen dauert es, bis man wieder Sport machen kann. Also es muss schon eine Ausnahme sein oder halt größere Straffungsoperationen sein, wo ich in der Bauchmuskulatur auch Straffungen durchführe, dass es länger als diese 6 Wochen dauert. Ich bin eigentlich sehr proaktiv. Ich möchte, dass meine Patientinnen und Patienten wieder fit, schnell im Alltag sind. Ich sage zum Beispiel, spazieren Sie ab dem nächsten Tag schon, bewegen Sie sich, machen Sie Physiotherapie, machen Sie Lymphdrainage. Ich möchte, dass Sie so schnell wie möglich wieder fit werden und das gehört auch zu einer guten Nachbehandlung dazu. Es ist halt immer je nach Eingriff extrem unterschiedlich, ab wann es geht. Ich habe Extremsportler, ich habe Profisportler, die sich von mir nochmal nachbessern lassen an gewissen Stellen. Da bemerke ich immer, wie unglaublich schnell die zum Beispiel fit sind. Es gibt andere, die brauchen länger, aber man muss rechnen, nach 2 Wochen leichter Sport, nach 4 Wochen kriegen die von mir das Go. Auch wenn die Heilung im Hintergrund noch viele Wochen, Monate passiert, aber man sollte schon wieder relativ schnell fit im Alltag sein.
Die Lymphdrainage, spielt die wirklich so eine große Rolle?
Definitiv. Also sagen wir so, ich habe früher immer gedacht, so vor 10 Jahren habe ich gedacht, na, wenn die OP-Technik so ideal wie möglich ist, dann ist das, was das Ergebnis ausmacht. Mittlerweile sage ich eben, Selektion vorher, die Analyse vorher und die Nachbehandlung spielt auch eine große Rolle. Eine Lymphdrainage ist das Beste, was Sie nach dieser Art von Operation machen können, denn es ist normal, dass der Körper wie so ein Schwamm aufgeht und immer wieder Flüssigkeiten bindet. Und diese Lymphdrainage hilft Ihnen, das schneller loszuwerden. Zusätzlich zur Kompressionswäsche, die wir ohnehin empfehlen und auch ausmessen und mitgeben. Die Lymphdrainage ist ein riesen Gamechanger. Wenn Patienten das regelmäßig machen, sehe ich das ja wirklich permanent, wie viel schneller die besser werden. Und ich habe es ursprünglich in Südamerika kennengelernt, wo ich gesehen habe, die Brasilianer, die Kolumbianer, da geht am gleichen Tag schon die Lymphdrainage oft los und da gibt es Institute an jeder Ecke, und dass das definitiv eine Verbesserung, auch Verklebungen entstehen weniger. Also es ist wirklich die beste Nachsorge, eine frühzeitige Lymphdrainage zu machen.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück in den OP-Saal. Narben, das Thema Narben. Ich kann mir vorstellen, das beschäftigt die ein oder andere Patientin und Patientin, Patienten. Wo sind häufig, wo werden die Narben gesetzt oder wie krass sind die noch?
Also ist auch so, man kann sagen, durch die Technik, durch einfach modernste Techniken, die wir haben, auch durch die Technik, die der Chirurg an den Tag bietet, kann er schon Narben viel besser kontrollieren, als es jetzt früher war. Trotzdem muss man sagen, eine Narbenheilung ist auch individuell. Also auch wenn ich immer das Gleiche mache, kann ich Ihnen immer unterschiedliche Narben von dem weißen dünnen Strich, der kaum auffällig ist, zeigen, bis zu auch breiteren dreidimensionalen Narben. Denn 50% macht wirklich die genetische Heilung an. Der Chirurg ist jedoch immer zuständig, wo er diese Narben platziert. Eine Bauchdeckenstraffungsnarbe, die einfach zu hoch liegt, ist einfach strategisch einfach nicht gut gewählt. Oder es muss irgendeinen Grund gegeben haben, warum das nicht tiefer ging. Umso tiefer die liegt, umso unauffälliger ist sie. Gerade bei meinen Einstichen, das sind Techniken, die kommen auch aus Südamerika, wir nennen die Stealth Incisions. Man überlegt sehr exakt, wo man diese Einstiche macht und wann man die zunäht und wann man die zuklebt, damit diese Einstiche später so unauffällig wie möglich sind. Man kann es nicht versprechen, dass sie unsichtbar sind, aber wenn man sich bemüht als Chirurg, kann man die schon wirklich geschickt verstecken an Stellen, wo sie wenig störend sind. Deswegen beim Absaugen sind die wirklich fast gar kein Problem mehr. Ich spreche aber nicht für die Allgemeinheit, weil ich doch immer wieder Patienten sehe mit obskuren Einstichen von Absaugungen, wo ich mir nicht ganz erklären kann, warum jetzt das so gewählt wurde. Also man kann immer nur für sich selber sprechen, wenn man über sowas redet. Aber ich gebe mir größte Mühe, dass ich diese Narben dort hinlege, wo sie wenig stören, auch bei jeder Straffungsoperation, die ich mache. Aber die Narbenheilung per se, das ist halt leider 50% individuell.
Welche Risiken muss jeder Patient kennen?
Also das Wichtigste ist, dass man operative Risiken bespricht und auch bespricht, was man dagegen macht, um zu minimieren natürlich. Also eine OP bei uns ist ja eine geplante Operation, wir nennen es auch elektive Operationen. Wir haben die Verantwortung, die Patienten gründlich davor zu checken, weil wir die Chance haben, im Gegensatz zu einem Unfall, wenn jemand beim Unfall irgendwo hinkommt, dann muss alles schnell gehen. Bei uns wird das ja über Wochen, Monate, Jahre manchmal geplant. Das heißt, Patienten werden gründlich von uns, von den Anästhesisten gesundheitlich gecheckt. Wir bieten Ihnen höchstmögliche Sicherheit an bei unseren Operationen. Trotz höchstmöglicher Sicherheit, trotz Checken. Es gibt immer Sachen, die man einfach nie sagen kann, das ist unmöglich. Eine Thrombose, ein Blutgerinnsel ist eines der größten Risiken. Wir versuchen dann eben durch gewisse Scores, die wir haben, auch hier Thromboseprophylaxe, frühe Mobilisation, all die Sachen zu machen, um das zu vermeiden. Auch Patienten zu detektieren, die sowas haben und manchmal sogar sagen, wir empfehlen Ihnen den Eingriff deswegen nicht zu machen. Man muss auch trotz größter Sorgfalt immer bei Entzündungen aufpassen. Eine Entzündung kann theoretisch zu einer Blutvergiftung oder Ähnlichem führen und dann natürlich auch ästhetische Risiken. Ja, also dass zum Beispiel, Man kann niemals ein ästhetisches Ergebnis garantieren. Ja, der Chirurg hat die Verantwortung, die beste Technik. Er muss garantieren, dass das, was er macht, weil das ist leider nicht immer der Fall, dass er das auch wirklich kann, dass er das oft macht, darin geübt ist und auch wirklich die bestmöglichen Techniken, die es wissenschaftlich basiert am Weltmarkt gibt, benutzt. Das muss er einem eigentlich schon garantieren können. Aber er kann einem nie sagen, na, die Haut wird sich 100% zurückbilden oder es ist unmöglich, dass sie eine kleine Asymmetrie haben. Er muss halt alles versuchen, dass das halt nicht passiert, definitiv.
Wo stößt Body Contouring an seine Grenzen, würden Sie sagen?
Fettsucht. Ja, also Leute, die einfach extrem übergewichtig sind, Adipositas haben, die müssen einfach zuvor abnehmen, damit wir wirklich einen Körper schön formen können. Ein Körper, der extrem viel Fett hat, sie können extrem viel absaugen, aber es ist unmöglich, hier schöne Konturen hinzubekommen. Sie können nur die Masse in Wahrheit reduzieren. Oder wenn er quasi Fett einlagert im Innenorganbereich, was auch sehr häufig ist. Ja, bei Männern nennt man das oft Bierbauch im Volksmund oder der Cortisonbauch, wie man es auch manchmal nennt. So ein harter innerer Bauch. Also wir können nicht über ihre Organe sind Fett absaugen zum Beispiel. Oder wenn eine Dame eine super schlanke Taille möchte und ihr Brustkorb knöchern, die Rippen sind einfach sehr, sehr dominant. Also gibt es auch schon Techniken, wie die Rippen modellieren kann, ähnliches. Aber quasi im Bereich der Weichteile kann man sie einfach nicht schmaler machen. Also das muss man auch schon im Rahmen der Beratung festsetzen, das und das in etwa bei Ihnen möglich. Ja, das muss schon der Chirurg machen. Das sollte jetzt keine Überraschung bei der Operation sein, ob es jetzt gelingt oder nicht.
Wo ziehen Sie persönlich die Grenze? Also wann raten Sie zum Beispiel von einem Eingriff ab?
Sicherheit. Also Sicherheit ist das Um und Auf. Ich finde, auch wenn viele Bodykonture weltweit sich fast nur mehr als Künstler sehen, also ich finde, ja, es ist was Kunstvolles dabei, aber es sind Ärzte. Und wir müssen halt einfach, also es ist das Wichtigste überhaupt, auf unsere Patienten aufzupassen und denen auch keine OPs zu empfehlen, die zu extrem sind. Denn extreme Operationen haben leider deutliche Risiken oder gewisse Trendoperationen. Ja, wenn eine ganz neue Operation auf den Weltmarkt kommt, man kann sie mal beobachten, man kann schauen, wie sind die Langzeitergebnisse folgen, kann man die adaptieren. Aber man darf nicht jede Technik, die man ja als ganz junger Arzt, hat man leider manchmal diese Neigung, dass man halt irgendwo in der Welt jemanden sieht, der ein Top-Experte ist und irgendeine ganz verrückte Sache macht und die anscheinend auch gut hinkriegt über die Jahre. Aber wenn der das wiederholt, wird er wahrscheinlich eine Katastrophe daraus bekommen. Also Sicherheit ist Nummer eins, würde ich sagen, definitiv. Ja.
Welche Auswirkungen hat Ozempic auf Ihren Alltag?
Also ich finde einen riesen Impact. Ja. Also Ozempic oder andere GLP-1-Agonisten, deren es ja mittlerweile schon ganz viele am Markt gibt, sind für gewisse Personen wahrscheinlich extrem gut, für alle, die wirklich abnehmen wollen. Jetzt würden viele denken, na, wenn die abnehmen, dann kriegen die alle Traumkörper, die brauchen nicht mehr zu ihnen zu kommen als Körperkonturierer, was ja überhaupt nicht stimmt. Denn Leute, die viel abnehmen, haben oft dann lockere Hautverhältnisse, das Bindegewebe hat sich nicht gut zurückgebildet und wir müssen eben doch körperkonturierende Maßnahmen noch zum Verbessern machen. Es hilft mir persönlich, dass ich Patienten helfen kann, also auch wenn ich es nicht verschreibe, denn ich finde, das gehört in die Hand von Experten, dass Leute, die innen im Bauchbereich Fett haben und das auf keine andere Weise loswerden können, damit wahrscheinlich geholfen werden kann. Ich kann später mich wirklich um gewisse andere Bereiche kümmern, wo sie im Unterhautfettgewebe noch unproportional sind, im Hautweichteilüberschuss ist. Also ich finde, es ist eine super Sache in den richtigen Händen, wieder für den richtigen Patienten. Und es hilft mir auch, Patienten glücklicher zu machen. Den Patienten, die einfach eine Fettsucht haben oder schweres Übergewicht haben, können sie nie perfekt formen.
Glauben Sie, wird Body Contouring zukünftig der Folgeschritt sein von jeder maßgeblichen Gewichtsreduktion?
Sehr wahrscheinlich bei vielen. Also immer wenn wir 20, 30 Kilo abnehmen, ist es schon sehr schwierig für Hautweichteile gut nachzuziehen. Patienten kneifen sich dann immer und zeigen mir das und sagen, da ist noch so viel Fett. Das ist meistens Hautweichteilgewebe, was sie dann zwischen die Finger kriegen und weich ist. Ja. Und wir sehen es ja schon, wir haben das ja schon doch seit einigen Jahren schon am Markt quasi und auch die Erfahrung von unseren Kollegen aus USA. Also wir sehen gerade auch technische Devices. Wir brauchen nicht immer bei diesen Patientinnen Straffungsoperationen, so wie früher bei Magen-Bypass-Operationen, bei großen bariatrischen Operationen, wenn Leute 50, 60, 80, 90 Kilo abgenommen haben, da muss man Haut wegschneiden, also da kann kein Gerät helfen. Aber gerade die Patienten, die manchmal nur 20 Kilo unter Anführungszeichen abgenommen haben, da können wir manchmal mit unseren Energy-Based Devices, Radiofrequenz, Helium, Plasma und solchen Sachen auch wirklich helfen, noch den letzten Schliff dem Patienten zu geben.
Welche ästhetischen Trends beobachten Sie aktuell bei Ihren Patientinnen und Patienten?
Trends, also ein ganz großes Hot Topic derzeit ist quasi weiterhin, Patientinnen wollen schöne Rundungen haben. Ja, die wollen nicht übertrieben ausschauen. Niemand möchte quasi einen großen Po haben oder Kim Kardashian-mäßig sein. Das sind Sachen, das will keine Patientin zu mir kommen. Aber alle wollen ein bisschen wie Pamela Reif ausschauen. Ja, die wollen einfach schöne Konturen haben, schöne Kurven haben. Der Hip-Dip stört viele. Viele wollen eine schlanke, schöne Taille haben. Aber da ist auch eine Sache der Proportion, wie schlank man die Taille wirklich machen kann, dass es gut ausschaut. Fast jede will einen straffen Bauch haben, straffere Oberarme. Auch viele sportliche Patientinnen wollen noch weiter straffere Oberarme haben. Männer wollen immer mehr quasi wirklich so ein Sixpack haben. Und das kann man machen, wenn der Patient dafür geeignet ist. Ja, also die Latte
das wäre auch die nächste Frage, nämlich die meistgestellte Patientenfrage. Mhm. Kann man ein Sixpack wirklich operativ anfertigen?
Ja, definitiv. Also ich habe das vor 15 Jahren in Südamerika schon so gesehen und war hellauf begeistert. Man muss aber auch sagen, das war die Anfangszeit dieser Techniken. Also ich würde behaupten, nicht alle, die man noch so machen würde, würden auch Langzeit gut werden. Zum Beispiel Patienten, die dafür nicht geeignet sind und einfach zu viel inneres Fett haben oder einfach zu übergewichtig sind oder später zunehmen. Wir nennen das Hero-Turtle-Deformität. Die haben dann so Fettblöcke und keinen echten Sixpack mehr. Deswegen auch wieder da. Genau, die schauen leider so aus. Diese Techniken haben sich aber wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Wir haben jetzt 15 Jahre Erfahrung. Deswegen kann man auch Patienten jetzt viel besser selektieren. Und auch hier, Natürlichkeit hat sich durchgesetzt. Ja, bei jeder OP am Anfang wird übertrieben. Dann gibt's Probleme. Und dann kristallisiert sich heraus, was kann man von diesen Techniken übernehmen. Sei es eine Brustvergrößerung, früher waren das einfach übermäßig große Brüste, jetzt will man auch wieder den normalen Trend haben. Sei es am Gesäß quasi, sei es auch in dieser Körpermodellierung. Was ich jetzt mache, ist diese Natural Definition. Ich versuche wirklich, die echte Anatomie des Patienten ans Tageslicht zu bringen. Und ja, beim geeigneten Patienten ist eine meiner Lieblingsoperationen, kann man ein schönes Sixpack definieren.
Wo endet gesunde Selbstoptimierung und wo beginnt Perfektionsdruck?
Also ich würde sagen, der Druck von außen ist deutlich höher jetzt natürlich. Also viele Leute sind schon in so einem Zwang mit Perfektion, ja, weil wir einfach durch Social Media, durch andere Einflüsse, wir sehen ja permanent perfekte Körper. Manche sind auch generiert, also ich behaupte viele von denen, die ich selber sehe, schon in Wahrheit gar nicht so aus. Wir wissen auch hier von medizinischen Studien, die uns wirklich helfen, von psychologischen Studien, dass quasi unser Set-Level an Schönheit oder am Ideal immer steigt mit dem, um mehr wir von Schönheit umgeben werden. Heißt, wenn man jetzt vor 50 Jahren noch kein Social Media und ähnliches hatte, da gab es halt drei Plakate von irgendeinem tollen Schauspieler oder einem Sportler, der halt in Badehose mal war und das war halt unser Schönheitsideal. Heutzutage, also jeder Teenager, wenn er am Handy scrollt, kriegt er permanent unheimliche tolle Bilder, perfekte Körper gezeigt. Das wird schon unser Set-Level da oben ein bisschen ändern und wir wollen halt dem auch nachstreben. Also man muss auch wirklich aufpassen, wann das in Richtung Body Dysmorphic Syndrome geht, also wirklich eine, wie soll ich sagen, eine psychische Erkrankung, die einen Perfektionismus will oder eine Wahrnehmungsstörung hat. Also manchmal sind die Patientinnen schon so, dass sie gut ausschauen. Ich sage Ihnen, schauen Sie ganz ehrlich, Sie brauchen keine Operation. Sie schauen eigentlich schon gut aus, aber sie sieht sich nicht so, weil sie quasi in einem anderen Ideal hinterher strebt. Also ich glaube schon, dass es mehr wird durch den äußeren Druck und wir noch mehr die Verantwortung haben, leider halt dann manchmal Nein zu sein. Nicht, weil ich eine OP technisch nicht machen kann, sondern weil ich weiß, dieser Patientin werde ich long-term nicht helfen mit meiner Operation.
Hm? Weil Sie jetzt Social Media als Katalysator angesprochen haben, würden Sie auch sagen, dass die Patientinnen und Patienten jünger werden tendenziell in den letzten Jahren?
Also man hört es, bei mir fällt es mir nicht auf. Also ich muss sagen, bei mir sind die Patientinnen Durchschnittsalter, würde ich sagen, ist irgendwo zwischen 30 und 40. Ich habe mal Anfang 20-Jährige, das sind so meine Jüngsten, würde ich sagen. Ich habe auch Patienten, die fast 70 Jahre alt sind, wir dann eher dann Hautstraffungen machen natürlich und solche Geschichten. Mir würde es in Wahrheit nicht wirklich auffallen. Es gibt natürlich vielleicht, wir behandeln ja auch keine unter 18-Jährigen, also quasi das ist ja generell in der Ästhetik, so dass man eigentlich in der ästhetischen Chirurgie keine unter 18-Jährigen behandeln sollte. Mir fällt es persönlich nicht auf. Ich höre es auch von vielen Kollegen sagen, sie haben viele Anfragen von ganz jungen Patienten, aber ich glaube, wir kommen so seriös rüber, dass das wahrscheinlich schon da gefiltert wird.
Ihre Arbeit beeinflusst ja so manches Leben. Können Sie sich speziell an einen unvergesslichen Moment erinnern, der Sie geprägt hat?
Ja, also das sind auch wirklich die schönsten Momente in unserem Job. Also unser Job ist ja, stellt sich jeder immer viel schöner vor. Also wir sind nicht nur in der Weltgeschichte unterwegs und berichten von unseren tollen Ergebnissen, sondern wir arbeiten wirklich hart an unseren Ergebnissen, wir begleiten unsere Patienten. Jede Patientin, jede Komplikation, jedes nicht erreichte Ergebnis ist für einen quasi auch wirklich eine innere Belastung. Also man versucht da schon quasi ja wirklich die Patienten von Anfang bis zum Ende durchzubegleiten, noch alles umso schöner und motivierender sind dann die Momente, wo man dieses positive Feedback bekommt. Und das hören wir, ich würde sagen, Gott sei Dank in weit über 90% der Fälle. Und das sind schon weltbewegende Sachen. Wenn eine Patientin wirklich den Tränen nahe ist, weil sie sagt, ihr ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Und für mich sind es manchmal doch jetzt nicht quasi so Sachen, wo ich denke, das ist jetzt chirurgisch relativ einfach möglich. Das war jetzt auch kein ausgefallener Wunsch. Das macht schon wirklich Spaß. Das motiviert auch wirklich. Ja. Genauso sind halt Sachen, die nicht so ideal wären, für uns immer ein Warning oder ein Learning, dass auch wenn die OP-Technik korrekt ist, aber der Wunsch der Patientin einfach nicht erreichbar ist, weil die Anspruchshaltung oder die Vorstellung viel höher war, dass man eben noch kritischer wird, quasi mit denen, die man für eine Operation sozusagen selektiert.
Kommen wir zu Last Insights. Was hat Sie ursprünglich dazu bewegt, sich ausschließlich auf das Body Contouring zu spezialisieren?
Ja, ich muss sagen, das war so eine Phase von mir. Ich war schon seit 3 Jahren in der Ästhetik tätig. Ich war schon seit 3 Jahren quasi als Facharzt tätig, habe noch ein bisschen im Krankenhaus als Plastischer Chirurg gearbeitet, habe meine eigene Ordination gehabt, wo ich halt so ein bisschen so alles gemacht habe, ein bisschen Lider, ein bisschen Brust, ein bisschen Absaugen. Irgendwie, es war schon für mich interessant, aber ich habe halt irgendwie empfunden, dass quasi es gibt immer Leute, die irgendwas besser machen, und ich wollte halt einfach, ich habe dem eher nachgestrebt, halt wirklich, wirklich Top-Arbeit zu leisten. Und durch wirklich reinen Zufall bin ich bei einem Meeting auf einen Kollegen gestoßen aus Kolumbien, der für mich als einer der besten Körperkontouren der Welt zählt, Alfredo Hoyos, und habe seine Ergebnisse gesehen, habe seine Denkensweise gesehen, auch wie er Sachen analysiert, also auch nicht, dass er nur ein Künstler ist und er kann zaubern und seine Ergebnisse wären gut, sondern wie kommt er zu diesen Ergebnissen, welche Patienten sind dafür geeignet, wie ist seine Denkensweise, seine Herangehensweise. Und das hat mich so inspiriert, dass ich ab dem halt wirklich wie in einem Bann war und halt immer, wenn ich ein gutes Ergebnis eben gesehen habe, gehört habe, irgendjemand macht irgendwas besonders gut, habe ich mir diese Sachen angeschaut und habe ich gesehen, ich kann mich eigentlich nur mehr auf eine Sache wirklich konzentrieren, wenn ich in dieser Sache wirklich gut sein möchte. Und ich bin weiterhin noch voll in diesem Flash, dass ich allem nacheifere und immer wieder schaue, was gibt es Neues, was kann ich von anderen noch lernen und für meine Patienten implementieren. Ja.
Sie haben ja mehr als 5000 Operationen bereits durchgeführt. Gibt es trotz alledem noch Momente der Anspannung bei Ihnen?
Also Anspannung gibt es immer. Also man kann nicht sagen, eine OP, also es ist, natürlich sind die Maßnahmen, die Technik mittlerweile Routine. Ja, wenn man als junger Chirurg eben ein Facelift im Monat macht oder 2 Absagen im Monat macht, dann ist man halt vor jeder OP sehr angespannt, weil man einfach nicht diese Routine hat. Es ist wahrscheinlich wie bei einem Schauspieler auf der Bühne. Ein bisschen Lampenfieber müssen es immer haben. Man muss immer den gesunden Respekt haben. Wir arbeiten mit Körpern, mit Menschen. Wir müssen 100% da sein. Auch die leichteste OP darf man nicht unterschätzen. Meine persönliche größte Anspannung ist, wenn ich mit der Patientin lang vor alles besprochen habe und sie dann zum Beispiel bei der Anzeichnung, also kurz letzten Momente, dann etwas auf einmal ganz anderes von mir haben möchte, was wir nie geplant haben, weil dann sage ich, das war ja eigentlich nicht geplant. Aber an sich würde ich sagen, ja, ich habe Respekt vor der Operation, ich gehe sehr konzentriert immer in die Operation rein und höre immer dann auf, wenn ich denke, ich habe das abgeliefert, was wir besprochen haben, und bin selber sehr zufrieden am Ende. Aber ja, man hat immer eine gewisse Anspannung, das ist auch normal.
Wenn Sie einen Rat jungen Chirurginnen und Chirurgen weitergeben können, welcher wäre das?
Also ich würde sagen, es ist nicht nur die Technik, die man lernen muss. Es ist wirklich das ganze Spektrum. Man sollte versuchen, von Experten, die Erfahrungen etwas haben, wirklich zu lernen, damit man nicht viele Fehler macht, die man leider oft macht, wenn man neu ist. Sie sollen brennen für das, was sie machen. Sie sollen sich das aussuchen, was sie ihr Leben lang mit Freude machen. Und sie sollen sich niemals ausruhen auf den Lorbeeren, dass sie glauben, sie sind gut. Und das, was sie, auch wenn sie in dem Moment etwas sehr Gutes machen können, sie müssen immer weitermachen, sich immer weiter fortbilden. Man darf nie stehen bleiben in unserem Beruf und immer weiter schauen, nach vorne schauen, für die Patienten das Beste zu implementieren. Und nie vergessen, wir sind Ärzte. Wir müssen immer auf die Gesundheit der Patienten achten. Es ist nicht immer ein Ergebnis am Tisch, wenn es extrem gut ist, immer das Beste für den Patienten, sondern wirklich diese Ausgewogenheit. Und auch als Chirurg nicht nur das Handwerk, sondern das ganze Setting von, wie berate ich einen Patienten, wie sorge ich ihn nach, dass das alles dazugehört zu unserem Beruf.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Karriere zurückblicken, würden Sie irgendetwas anders machen?
Ich würde sagen, nein, weil ich wahrscheinlich immer Glück hatte. Es haben sich immer Sachen ergeben, die halt einfach ideal gepasst haben zu der Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass man das wirklich exakt vorplanen kann. Das ist halt im Leben so, manchmal öffnen sich gewisse Tore und Türen und man muss halt immer fleißig sein, eifrig sein und egal was man macht, man muss es mit, wie soll ich sagen, mit viel Freude machen. Man muss dafür brennen für diese Sache und dann wird man es gut machen, egal was man macht.
Kommen wir nun zum letzten Block Quickfire. Ich würde Sie bitten, ausschließlich mit Ja oder Nein zu antworten. Mhm. Ist in der ästhetischen Medizin jeder Wunsch legitim?
Unmöglich.
Verändert Ihre Arbeit Ihren Blick auf Schönheit?
Ja.
Hat Social Media einen spürbaren Einfluss auf ästhetische Entscheidungen?
Ja.
Haben Sie selbst schon etwas an sich machen lassen?
Bisschen was.
Wird die Natürlichkeit in der Ästhetik wieder stärker an Bedeutung gewinnen?
100%.
Steigt der gesellschaftliche Druck auf ein perfektes Aussehen weiter?
Auf jeden Fall.
Schauen Sie Körper im Urlaub oder im Alltag automatisch analytisch an?
Ja.
Haben Sie im Laufe Ihrer Karriere Ihren eigenen ästhetischen Geschmack verändert?
Wahrscheinlich schon.
Ist weniger in der Ästhetik oft mehr?
Mhm, definitiv.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Doktor.
Sehr gerne.
Und ich hoffe auf ganz bald.
Sehr gerne.
Das war Aesthetic Insights. Gespräche, die unter die Haut gehen. Danke, dass Sie heute dabei waren. Haben Sie Fragen oder Themenwünsche? Schreiben Sie uns gerne. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Ich bin Viktoria Einetter. Bis zum nächsten Mal. Schönheit ist dann am stärksten, wenn sie natürlich bleibt.